Mein Motto schon immer, mein ganzes Leben lang ist, so wie Pippi Langstrumpf mal gesagt hat, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Liebes Team, heute geht es um das Thema Handball. Und wir haben vielleicht diejenige ab sofort mit an Bord, die den Handball in Deutschland am besten und wirklich mit allem, was sie hat, repräsentiert. Sie ist, Achtung Zitat, aktuell ehemalige Spielerin, wir sind also gespannt, was da noch draus wird, Content-Kreatorin und auf dem Weg zur Moderatorin und Buchautorin. Sie macht also eigentlich alles, was mit Medien und Sport zu tun hat und ihr USP dabei ist ganz klar. Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität, Verletzlichkeit und Realness. In unserem Gespräch ging es um all das, aber auch um ihre Meinung zu bestimmten Themen, zum Beispiel der Repräsentation des Handball im TV. Wir blicken auf die unfassbar erfolgreiche Frauen-WM im eigenen Land zurück, schauen voraus auf die Männer-EM jetzt in Dänemark und sie hat einen wahnsinnig spannenden Take dazu, warum das Creator-Sein vor allem in Teamsportarten heute noch so verpönt ist, warum das nicht gut ist, über eine besonders dunkle Zeit in ihrem Leben und wie sie da wieder rausgekommen ist und natürlich über ihren Dackel. Mega sweet und insgesamt einfach eine tolle Folge. Ihr müsst unbedingt reinhören, uns folgen, abonnieren und weitererzählen. Und jetzt aber ganz viel Spaß und einen schönen Sonntag mit Josephine Schneiders. Sehr schön. Erzähl mal, wie du darauf gekommen bist und was auch deine Erfahrungen damit sind, weil das ist ja nicht unbedingt einfach oder unbedingt, wie man vor allem, glaube ich, in Deutschland das Leben sieht.
Ja, also es war schon im Kindergarten tatsächlich so, dass ich mir die Welt so ein bisschen gemacht habe, wie sie mir gefällt, weil ich tatsächlich in einen Waldorf-Kindergarten gegangen bin. Und da wird ja zum Beispiel das Essen selbst angepflanzt. Tatsächlich, wir haben das selbst dann letztendlich geerntet, gekocht. Und damals war es auch so, dass wenn wir zum Beispiel mal was gut gemacht haben, sollte es halt eine kleine Belohnung geben. Und da gab es dann zum Beispiel irgendwie eine Mandel oder eine Rosine. Beides für mich als so Vierjährige bescheuert. Dann habe ich denen so einen Vogel gezeigt, bin einfach rausgegangen, habe gesagt, nee, dann will ich gar nichts haben. Also so fing das...
Keep your raisin?
Ja. Das fing halt schon so ganz früh an. In der Schule ging das irgendwie weiter. Da habe ich mir auch irgendwie, glaube ich, meinen Weg so ein bisschen ja durch diese Landschaft gegraben. Und letztendlich ist es ja jetzt darin geendet, dass ich ja jetzt nach meinem Studium und nach meiner Handballkarriere ja mich direkt selbstständig machen durfte mit einem Beruf, den es vorher ja nicht gab im Handball. Und deswegen finde ich diese Aussage mittlerweile so unfassbar treffend, dass ich die auch hier teilen wollte.
Ich muss unbedingt nochmal auf die Mandel zurückkommen. Du wolltest sie nicht, weil das dir zu simpel war oder zu dumm oder?
Nee, nicht zu dumm.
Du wolltest
also,
lieber einen Fünfer?
Ja, nee, also ich wollte immer so ein Smarty oder sowas, also was, wo man sich wirklich auch als Kind drüber freuen kann. Aber für mich war das so eine Mandel eher gefühlt so eine Bestrafung. Okay. Weil ich so gedacht habe, wenn ich jetzt was gut gemacht habe, wäre es ja auch schön, wenn es dann auch wirklich was gibt, was mich auch wirklich belohnt.
Wenn es knallt.
Ja, genau. Und da habe ich wahrscheinlich so als 3-4-Jährige gedacht, das muss dann halt auch mal irgendwie was Geiles sein und halt nicht eine Mandel oder eine Rosine. Und ich habe das auch zu Hause total empört erzählt. Also meine Eltern haben dann die Kindergärtnerin drauf angesprochen, haben halt gefragt, was denn da los ist. Und dann hat sie ja halt gesagt, ja, Josephine war halt total empört über eine Mandel oder eine Rosine. Dann kriegt sie jetzt halt keine mehr.
Verstehe, okay. Also man muss bei dir schon liefern. Man muss schon liefern.
Ja, also im Kindergarten wahrscheinlich noch mehr als jetzt. Aber jetzt wäre ich auch, glaube ich, auch immer noch so, dass ich jetzt, also eine Belohnung brauche ich jetzt tatsächlich sowieso nicht mehr unbedingt für irgendwas. Aber mit einer Mandel oder einer Rosine kriegt man mich jetzt nicht unbedingt.
Okay, also das merken wir uns. Keine Mandeln, keine Rosinen.
Ja.
Aber zurück zu dem Punkt, an dem du gerade geendet bist, den finde ich nämlich spannend und der resoniert auch sehr mit mir. Ich bin auch selbstständig und ich sage das oft oder bespreche das Thema oft mit Freunden. Es gibt keine Regeln in meinem Job und in deinem ja genauso. Es liegt alles an einem selbst, ob du dich traust, keine Ahnung, Lidl zu schreiben. Ich weiß nicht, wie ihr zusammengekommen seid, aber ne, seine Vision wahr werden zu lassen, das liegt zu 100% in der eigenen Hand. Und man kann auf niemanden eigentlich sauer sein. Klar, manchmal werden die Türen auch von der anderen Seite geschlossen. Aber so dieses eigene Engagement, den eigenen Drive zu entwickeln, vielleicht das eigene System, wie man am besten funktioniert, dafür gibt es keine Regeln. Das muss man so wie Pippi eben selber machen. Das finde ich spannend. Wie läuft denn das so für dich jetzt im Creator-Dasein?
Also ich habe aktuell das Gefühl, oder für 26 auch irgendwie das Gefühl, dass dieses Creator-Dasein ein bisschen kleiner geworden ist. Ich habe ja letztes Jahr im Sommer.
Deins oder die Bubble an sich?
Nee, also meins, weil ich habe ja letztes Jahr im Sommer aufgehört dann mit dem Handballspielen. Weil ich das, also ich habe gemerkt, so auf allen Hochzeiten tanzen, zu 100% mache ich mich letztendlich langfristig nur selbst kaputt. Und das war auch eine schwierige Entscheidung, aber letztendlich jetzt im Nachhinein auch die richtige, weil ich jetzt gemerkt habe, mit diesem Social Host Job bei Lidl und auch noch ein paar anderen, die dazugekommen sind, dass ich tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit investieren kann in den Creator Job. Und dementsprechend ist der Plan jetzt auch eigentlich für 26 alles so in Richtung Sportmoderation, Social Host Dasein, weiter aufzubauen, größer zu machen. Und dann muss man manchmal das Creator-Dasein ein bisschen kleiner und ein bisschen hinten anstellen. Aber ich muss sagen, es macht mir trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß und ich möchte jetzt nicht meine Community, die ich mir jetzt so lange aufgebaut habe, einfach so aufgeben.
Ja, ich glaube auch, das bedingt sich total, ne?
Ja.
Ich glaube, man könnte nicht einfach sagen, ich moderiere jetzt, wenn man nicht dieses Backing hätte, dieses Rückgrat aus der
Ja.
Community. Ja, spannend. Und da sind wir dann genau wieder in dem Thema, wie es dir die Welt gefällt.
Ja.
Wie gehst du das Thema denn an?
Meinst du grundsätzlich mein Job oder wie ich.
Jetzt den nächsten Step, wenn du sagst, du möchtest dir mehr das Hosting aufbauen und das Social Hosting, wie gehst du daran?
Also, es ist ja so, dass ich ein Management habe, seitdem ich diesen Creator-Job mache, die im Sport relativ groß verankert sind, sage ich mal. Und da ist es ja erstmal so, das kennst du vielleicht auch, das wird quasi ja, wie so ein Briefing von dir halt rausgeschickt, ne, an die großen Sender. Da sitzen wir jetzt gerade dran. Und natürlich versuche ich aber weiterhin so über meine Kanäle wichtige Themen anzusprechen, jetzt nicht nur Content zu machen, der jetzt vielleicht gar nicht im Sport zu Hause ist. Und da habe ich mich jetzt auch im letzten halben Jahr, würde ich sagen, sehr darauf fokussiert, Themen anzusprechen, die aktuell sind, wo ich wahrscheinlich oder wo ich einen Platz finden könnte, vielleicht irgendwann bei einem TV-Sender. Und das wäre letztendlich irgendwann auch mein Wunsch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es muss jetzt unbedingt morgen passieren. Also ich kann auch Dinge ganz gut kommen lassen.
Das ist eine sehr große Fähigkeit, Geduld
Ja.
aufzubringen, die nicht viele haben. Und Jojo, bevor wir jetzt da noch weiter einsteigen, würde ich gerne noch mal einen kleinen Cut machen, denn bei uns im Podcast dürfen sich unsere Team-Members, wie ihr alle heißt, weil wir sind ein großes Team am Ende des Tages, noch mal selber vorstellen, wie auf so einer FIFA-Karte oder wie auf so einer Quartett-Karte, weil ich glaube nicht, dass alle, die heute eingeschaltet haben, dich schon kennen. Was müssen wir über Jojo Schneiders wissen?
Also, erstmal bin ich 26 Jahre alt jetzt mittlerweile. Ich bin ehemalige oder aktuell ehemalige Handballspielerin. Ich habe im Sommer
Aktuell
aufgehört.
ehemalige, das ist geil, ja.
Ja, es ist immer noch, das kann ich ja auch sagen, es ist immer noch so ein offenes Thema, weil ich wegen einer Verletzung aufgehört habe und immer wieder mit diesem Gedanken spiele. Mal schauen. Ansonsten habe ich einen Dackel namens Lotti, die eigentlich auch mittlerweile, glaube ich, jeder fast kennt, der mich kennt. Und ich würde sagen, ich bin ein absoluter Sommersonne-Kaktus-Mensch. Also ich bin aktuell bei den Temperaturen und bei diesem Winter am liebsten
Strahlend.
drin.
Ja, glaube ich. Hey, und übrigens, was ich rausgefunden habe, wir haben etwas in common, Jojo.
Ja?
Du bist nämlich Meppenerin gebürtige.
Ja.
Und meine Mutter auch. Also ich bin 50% Meppen und das ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist insane. Meine Mutter ist ein sehr extrovertierter, offener Mensch. Egal, wo sie hingeht, sie trifft immer jemanden aus Meppen, aus Lingen, aus
Ja.
Nordhorn, was weiß ich. Es ist insane. Und jeder kennt diesen kleinen random Ort in
Ja.
Niedersachsen. Es ist der Wahnsinn.
Ja, und ich finde es so crazy, weil ich so oft in Gesprächen jemand so sagt, so, bis nach Meppen, weißt du, so bis zum Ende der Welt. Und ich stehe so daneben und denke mir so, ich komme von da. Und dann sage ich
Ja.
das auch immer und dann sind immer alle so, ne,
Ach so, das gibt's
niemals.
echt.
Ja,
Ja.
alle immer so, hä, ich dachte, das wäre nur so ein Spruch. Nee, ich komme wirklich von da. Also ich bin tatsächlich in Lingen geboren. Meine Mama kommt aus Lingen und mein Papa kommt aus Meppen. Also die sind auch
Ja.
immer noch dort.
Funny,
Und ich
ja.
finde es so krass, wie die, ja, dort verankert sind. Aber ich muss für mich sagen, ich bin sehr froh, dass ich nicht dort wohne. Jetzt nicht wegen den Leuten da oder so, aber mir wäre das einfach, also es ist eine Kleinstadt.
Da ist nicht so viel.
Genau, mir wäre das einfach zu langweilig auf Dauer, obwohl die Landschaft und alles da wirklich schön ist.
Witzig. Ja,
Ja.
also die Meppnerin hast du uns in deiner FIFA-Karte unterschlagen. Es soll okay sein. Ein paar Sachen, die da meiner Meinung nach jetzt auch noch nicht draufstehen, ist, dass du zum Beispiel auch einen Podcast hast, dass du dich sehr für ja die Dinge einsetzt, sowohl im Podcast als auch auf deinen Socials, die ja, vielleicht noch so ein bisschen tabumäßig in der Gesellschaft betrachtet werden. Mental Health, du gehst sehr offen mit auch deinen Gefühlen sozusagen um. Wie bist du denn in diese Richtung gekommen? Warum fühlst du dich damit so wohl, womit sich ja offensichtlich die Gesellschaft als große und bestimmte Masse irgendwie unwohl fühlt?
Das ist eine total schöne Frage. Ich habe 2022 mich am Fuß verletzt und war ganz unvernünftig und habe ungefähr 3 Monate noch weiter gespielt unter Schmerztabletten und habe dann nach ja, diesen 3 Monaten eine Diagnose bekommen, die mich so richtig vom Stuhl gehauen hat. Surprise, obwohl ich so lange verletzt gespielt habe. Und bin dann erstmal in ein ganz tiefes Loch gefallen, so 2 Monate. Und mit Anfang 20 konnte ich das nicht so definieren. Also ich wusste nicht, was ist das jetzt? Warum geht es mir so schlecht? Also ich konnte das nicht greifen. Und ich hätte mir damals, weil damals habe ich ja auch schon unfassbar viel Zeit am Handy verbracht und hatte ja so meine Anfänge von Social Media eigentlich, ich hätte mir jemanden gewünscht, auch im Leistungssport oder im Teamsport, der das teilt. Also der zeigt, hey, Verletzungen passieren, sie sind normal, so kommst du da wieder raus. So kann man sich fühlen. Es ist übrigens normal, dass man mal in eine schlechte oder tiefe Phase rutscht. Wie man die definiert, ist noch was anderes. Und das hat mir so gefehlt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich teile zwar schon viel auf Social Media, aber es ist noch alles recht oberflächlich. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon meine ersten Kooperationsanfragen und so gehabt. Aber nach dieser Verletzung habe ich wirklich gedacht, okay, ich fange jetzt einfach an, das so zu teilen, wie es wirklich ist. Und ich muss auch sagen, das ist am Anfang nicht immer gut angekommen, weil natürlich Gegenwind kam, wenn du über Ibuprofenkonsum sprichst, wenn du über Verletzungen sprichst oder darüber, dass im Leistungssport es total normal ist, dass alle gefühlt mit Wehwehchen spielen.
Ich wollte es gerade sagen. Komisch eigentlich, ne?
Ja, aber da kam so Gegenwind teilweise und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich spreche ich doch eher dafür, dass es den Menschen oder den Leuten, die Leistungssport machen, letztendlich irgendwann besser geht. Und deswegen habe ich mich auch nicht davon abbringen lassen.
Und dann hat es ja später noch mal eine ganz andere, ganz anderes Level gekriegt, weil du noch eine Verletzung erlitten hast in einem Spiel. Und mir war das auch gar nicht so bewusst, was so alles passieren kann sozusagen. Du hast nämlich durch einen Sturz in einem Spiel ein Schleudertrauma erlitten, das dich in der nachträglichen Folge sozusagen in eine Depression hat schlittern lassen. Und auch das Thema hast du offen kommuniziert, hast du ja erklärt und dargestellt auf deinen Kanälen. Wie war das für dich? Und ja, vielleicht kannst du auch uns noch mal mit in diese Phase nehmen, die bestimmt nicht einfach war.
Ja, also mir fällt es bis heute immer noch recht schwer, so jetzt so darüber zu sprechen. Ich schreibe da ja viel drüber und schreibe da ja auch aktuell ein Buch drüber. Aber wenn ich mich so in diese Zeit zurückfühle, dann habe ich immer so ein bisschen werde ich sogar sauer, dass ich das nicht so hab kommen sehen. Also, dass ich diese Zeichen von meinem Körper überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Aber heute weiß ich, dass dieses Leistungssportsystem ja auch irgendwie darauf ausgelegt ist, ne? Dass man einfach weitermacht, dass man funktioniert, weil letztendlich kommst du sonst auch, ohne über Grenzen zu gehen, wahrscheinlich nicht an die Spitze. Aber um kurz zu erklären, was passiert ist. Also, ich bin in einem Spiel auf den Kopf gestürzt, bin gelandet und hab schon so signalisiert, hey, ich bin jetzt gerade schwerer gestürzt als sonst. Bin vom Spielfeld und es war auch so ein bisschen schummrig, aber also im Handball, also es ist ja ein mega Kontaktsport, du stürzt ja ständig. Und dann bin ich auf die Bank und habe aber gesagt, hey, ist alles gut. Also ich fühle mich auch gut und habe dann das Spiel noch zu Ende gespielt tatsächlich. Mhm. Heute kann ich mich aber an nichts mehr nach diesem Spiel erinnern. Also da ist nichts mehr. Und am nächsten Tag, also das Spiel war an einem Sonntag, am Montag wollte ich ins Training gehen und ich konnte meinen Kopf nicht drehen, meine ganze Wirbelsäule, es war alles gerade. Also mein Kopf ging nicht nach links, nicht nach rechts. Ja, und dann wollte ich mich warm laufen und hat meine Trainerin gesagt, spinnst du, was machst du hier? Du gehst jetzt nach Hause. Also zum Glück war sie ja, so wachsam.
Ich wollte gerade sagen, cool, ja.
Aber wir haben bis zu diesem Zeitpunkt trotzdem nicht in Betracht gezogen, dass das eine Verletzung sein könnte.
Ja, verstehe ich.
Und ich habe damit auch, also ich wusste nichts über Schleudertraumata. Ich wusste nichts über, dass da was mit der Halswirbelsäule passieren kann. Mhm. Und seitdem ich das weiß, gucke ich Handball auch ganz anders, weil zum Beispiel Männerhandball, der sehr körperlich ist, so oft Spieler auf den Kopf stürzen. Und bis heute ist es noch so, dass ich mir heiß und kalt wird jetzt auch und ich mich wegdrehe und das nicht sehen kann, weil ich so denke, oh Gott, wenn denen das passiert, was mir passiert ist, nur weil darüber nicht aufgeklärt wird, wäre das so traurig. Und auch deswegen habe ich gesagt, ich möchte das teilen und habe ja dann auch meinen Sturz öffentlich geteilt, was ich zeitweise einen Monat lang echt bereut habe. Ja, ich habe schon viele Nachrichten bekommen, oder auch öffentliche Kommentare, die drunter geschrieben haben, Heulsuse, du bist nicht schlimm gefallen, das ist doch ein ganz normaler Sturz im Handball, daraus entsteht doch keine Depression und so weiter.
Spannend.
Ja, und in so einer tiefen Phase, ja, das ist sowieso online ja immer so, dass alle alles besser wissen grundsätzlich. Aber als ich in so einer tiefen Phase war, hat mich das schon getroffen.
Würde mich auch.
Ja, du hinterfragst dann trotzdem nochmal, bin ich wirklich nicht so schlimm gestürzt und vielleicht geht es mir aus einem anderen Grund so schlecht. Und letztendlich, als ich die Antwort dann hatte, ich war nämlich bei einem Therapeuten, der ganz viele Athleten in den letzten 40 Jahren behandelt hat zu Schleudertraumata. Und der hat mir meine Halswirbelsäule dann gezeigt und die stand halt so parallel, also nicht so, wie sie stehen sollte, die soll ja so stehen. Und mein linker Halswirbel stand halt 3 Monate schief in die falsche Richtung und hat dementsprechend Nerven einfach abgequetscht, weshalb diese depressive Episode, sage ich jetzt mal, entstanden ist und auch so viele Ängste, die ich noch nie in meinem Leben gespürt habe. Und da hatte ich dann endlich die Antwort. Und da hätte ich am liebsten so mal Mittelfinger, weißt du, so in die Kamera gezeigt. Ja. Weil ich trotzdem, obwohl ich wusste, etwas stimmt mit mir nicht, das hinterfragt habe. Und das war auch nochmal so schwer, durch diese Zeit zu gehen. Aber heute bin ich trotzdem froh, dass ich es geteilt habe.
Ja, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass das einen auch stärker macht, sein ganzes, wahres, authentisches Ich zu sein online. Und diese negativen Kommentare, die wird es leider, glaube ich, echt immer geben, weil irgendjemand unzufrieden mit sich ist. Ich verstehe das ja bis heute nicht, was da wohl in so einem Kopf vorgeht, ne? Klar, ich disagree ganz oft mit Sachen, die ich sehe, aber ich schreibe ja nicht, du bist dumm oder so. Also, nee. Weißt du, oder ich glaube dir nicht oder fang da eine Diskussion an. Das liegt mir so jenseits von oder ist mir so fern. Aber ja, und du hast dich entschieden, den Weg zu gehen. Du hast tatsächlich auch quasi ein spannendes zweites Standbein dazu. Und zwar hast du mit deiner Sportpsychologin einen Podcast. Den habe ich tatsächlich eure Doppelfolge gehört, in dem es auch um diese Sache ging. Würdest du mit uns vielleicht teilen, was du auch mit ihr besprichst, inwiefern du mit ihr arbeitest und wie dir das weitergeholfen hat, neben eben dieser physischen Komponente, von der du gerade gesprochen hast.
Ja, also ich habe damals ein Video bei TikTok gepostet, das war noch vor meiner Fußverletzung, wo ich gesagt habe oder eine These aufgestellt habe, hey, im Handball ist der Kopf noch viel wichtiger als der Körper. Und da hat sie mir dann geschrieben und hat so geschrieben, hey, wie wär's, wenn wir uns mal zusammensetzen und mal zusammenarbeiten? Und dann haben wir wirklich am nächsten Tag schon gesprochen.
Witzig, über TikTok, Mann.
Ja, es ist richtig krass. Und haben dann angefangen zu arbeiten, weil ich zu dem Zeitpunkt eher eine Spielerin war, die auf der Bank saß, sich nicht so getraut hat, Verantwortung zu übernehmen, auch privat vielleicht nicht die sicherste und selbstbewussteste Person war. Genau, und dann haben wir ein bisschen angefangen, so an meiner Identität zu schrauben, haben geschaut, was sind denn meine Ängste? Ich hatte zum Beispiel eine große Angst, so zu versagen. Also, dass wenn die Verantwortung dann da ist, dass ich sie nicht tragen kann. Und sowas können ja Sportpsychologen oder vor allem jetzt Merle hervorragend lösen mit ganz vielen Gesprächen, ganz vielen Tränen, die auch fließen, weil das ja nicht nur sportliche Themen sind, sondern ganz oft auch Themen, die man jetzt schon von Kindheit auf mitbringt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, und das finde ich auch wieder so krass, ich habe dann gesagt, wieso teilen wir die Folgen, also wieso teilen wir nicht einfach, wie wir darüber reden? Und dann hat sie so gesagt, willst du das? Das ist doch voll intim. Also, und sie ist so total, sie würde niemals was ausplappern von irgendwelchen Klienten jetzt von ihr.
Gehört ja auch zum Job, ne?
Ja, genau.
to be fair, ja.
Ja, und hat dann so gesagt, aber stimmt, so für sie ja auch eine coole Sache, ihre Arbeit zu teilen. Und dann haben wir natürlich die, sag ich mal, intimen Sachen haben wir meistens rausgecuttet, aber haben dann ja angefangen, diesen Podcast zu teilen, der wirklich auch super gut angekommen ist. Und so hat sie mich jetzt über die Jahre eigentlich immer begleitet. Mittlerweile sind wir, würde ich sagen, ja, die engsten Freundinnen, die ich mir vorstellen könnte. Also es ist wunderschön, dass ich so einen Menschen so kennengelernt habe über so einen Zufall. Ja, und der Podcast ist gerade so ein bisschen auf Eis zeitlich, weil Merle gerade ihren Doktor schreibt.
This is your sign.
Ja, ich weiß. Merle schreibt gerade ihren
Doktor.
Merle,
come back, girl.
Ja. Und ist so eine absolute Macherin, Arbeitsmaus. Und bei mir war auch viel los die letzten Monate, deswegen haben wir das gerade so ein bisschen pausiert. Aber es ist ein guter Sign, nochmal mit ihr jetzt gleich zu sprechen.
Ja, ich glaube, ihr müsst wieder zurückkommen. Es ist immer gut. Wir brauchen mehr Frauen-Content.
Ja.
Und ich setze jetzt aber genau da an, wo du gerade aufgehört hast. Du hast gerade gesagt, in den letzten Wochen und Monaten war viel los. Mhm. Zum Beispiel war nämlich die Frauen-Handball-WM am Start und du warst mit Lidl vor Ort als Social Host, als Creator, hast natürlich komplett deine Passion da ausleben können, du warst komplett in deinem Element. Nimm uns mal mit, wie war die WM für dich, wie wichtig war dir das, wie hast du das wirklich einfach nur auf Purpose-Level erlebt?
Boah, also wie wichtig mir das war, 120.000%. Mhm. Also ich habe auf diese WM hingefiebert, weil ich wusste, es ist eine WM im eigenen Land. Ich wusste aber auch, es kommen Themen auf, die wichtig sind, die ich seit Monaten oder Jahren auf meinen Profilen anspreche. Das hat das Ganze dann nochmal verdreifacht gefühlt an der Wichtigkeit.
Ja.
Und es war ja dann auch so, dass diese Themen endlich zur Sprache gekommen sind, gerade auch was Free-TV-Präsenz angeht, was generell die Präsenz der Frauenhandballnationalmannschaft angeht. Und ich würde sagen, ich war ganz vorne mit dabei, voranzugehen und diese Themen zu präsentieren. Musste mir auch da mal wieder ordentlich Gegenwind anhören. Aber ich fand's gut.
Nicht von Frauen, aber ja, okay.
Nee, von Frauen gar nicht. Also alle Frauen waren pro, aber es war wichtig, dass auch diese Brisanz mal aufgekommen ist und mal so ein bisschen Diskussionen aufgekommen sind, sodass dieses Thema auch bei Leuten angekommen ist, die nicht in dieser Handballblase unterwegs sind. Ja, und letztendlich war es ja dann so, dass ich auch noch das Finalwochenende, weil Deutschland das einfach ins Finale geschafft hat, in Rotterdam machen durfte. Und das war ja dann so der perfekteste Abschluss, den es hätte geben können.
Ja.
Und ich kann
also
so...
Perfekt, perfekt, wäre wahrscheinlich die Goldmedaille gewesen und nicht Silber, aber Das war schon sehr weit oben, ja.
Aber wir wussten alle, dass Norwegen halt so top of the top ist und dass bei Deutschland halt so jeder kleine Funken stimmen muss. Und ich
Ja.
wusste vorher, dass das schwierig wird und war trotzdem mega stolz auf die Mädels, dass die dann letztendlich, glaube ich, mit 4 oder 5 Toren verloren haben gegen eine absolute Übermannschaft.
Ja.
Und für mich war das der perfekteste Abschluss. Und ich muss nur sagen, ich habe schon in Dortmund in der Hauptrunde bei der Hymne teilweise geheult. Hab geheult, wenn die Spielerinnen teilweise irgendwelche Auszeichnungen nach den Spielen bekommen haben und so, weil ich natürlich dann auch recht nah dran bin. Aber für mich war das so emotional und nach dieser WM ist auch so eine Last abgefallen, weil das Thema so wichtig war und so gut aufgekommen ist und auch ich das Gefühl hatte, es hat sich wirklich was bewegt, dass dann so eine Last abgefallen ist, bin ich erstmal eine Woche krank geworden.
Perfekt.
Ja.
Super. Aber hey, dieses mit dem Weinen, das habe ich auch schon mal in anderen Folgen gesagt. Ich habe das immer. Ich habe Hockey gespielt, kein Fußball. Es ist mir sowas von egal, wenn ich in einem Fußballstadion stehe. Es wäre wahrscheinlich genauso, wenn ich in einem Handballstadion stehe. Wenn die Mädels einlaufen, wenn ich merke, hier ist eine diverse Crowd, die gerade aus Herzen und Überzeugung unterstützt, mir kommen jedes Mal die Tränen.
Ja.
Einfach weil es so besonders ist, dass Frauensportlerinnen für mich so besonders ist, dass Frauensportlerinnen ehrlich unterstützt werden, akzeptiert werden und dass die hier sind, die Leute, weil sie es wirklich geil finden und dass es funktioniert und dass es
Ja.
kein Traum ist und keine Blase, die wir da irgendwie künstlich erschaffen. It's real.
Ja.
Und deswegen müssen wir aber auf jeden Fall auch noch mal über dieses Thema TV sprechen, weil es war crazy. Ich kann
Ja.
natürlich keine Namen nennen. Es gibt jemanden, der ist auch ein bisschen in der Öffentlichkeit und ich dachte immer, der ist ein cooler Typ. Und der hat tatsächlich einer Freundin von mir random aus einer Unterhaltung, die sie über ein anderes sportliches Thema hatten, angefangen, alle Sachen zu sagen, die man, also die ganzen Vorurteile über Frauensport, die ganze Palette einmal durchgeleiert. Und dann hat er tatsächlich irgendwann sie sehr provokant auch gefragt, ja, guckst du denn jetzt die Frauenhandball-WM? Und sie hat mir das immer geschrieben, um mit ihrer Wut irgendwie umzugehen. Und ich war so, ja, aber genau darum geht's doch. Natürlich, ich bin kein Fan, ich würde es wahrscheinlich gucken, wenn es im ZDF läuft. So würde ich dann natürlich, es ist der klassische Case. Ich würde dann Spielerinnen sehen, mit denen ich mich dann identifizieren kann. Ich würde lernen, Geschichten über die zu kennen. Ich würde die Charaktere kennenlernen. Aber nein, es ist bei Sport Europe TV hinter einer Paywall. Und natürlich, als jemand, der keine Spielerin kennt, weil es keine Plattform gibt, keine öffentliche für diese Mannschaft, gehe ich natürlich nicht in die Aktion, über diese Hürde auch noch Geld zu bezahlen für jemanden, den ich nicht kenne. Obviously habe ich die Vorrunde nicht geguckt.
Ja, und die
Das
Hauptrunde auch nicht,
Finale?
weil die war ja auch nicht im
So.
Free TV, ja.
Und dann aber ab der K.O.-Runde, glaube ich, lief es dann free. Natürlich
Ja.
haben wir das geschaut. Natürlich habe ich zum Finale reingeschaltet.
Ja, und genau das ist das Problem, was ich auch die ganze Zeit thematisiert habe. Die Leute, die sich sowieso für diesen Sport interessieren, sind bereit, diese paar Euro zu
Na klar,
zahlen. Und natürlich ist das
ja.
nicht viel Geld. Aber wenn ich mich nicht dafür interessiere, bezahle ich das Geld nicht. Geht mir ja genauso.
Nein,
So.
ja.
Und wenn wir den Frauen nicht mal bei einer Heimweltmeisterschaft diese Plattform geben, wann denn dann? Und das war
Und
so die
wie?
ganze Zeit die große Frage, finde ich.
Und wie sollen sie wachsen? Ich habe noch ein
Ja.
TikTok von dir gefunden. Da hast du dich geschminkt in deinem Badezimmer und währenddessen uns erhält dieses Thema Angebot und Nachfrage.
Das ist mein allerliebstes Thema. Das kommt ja immer direkt in den Kommentaren. Und
Das
mittlerweile.
war natürlich auch in diesem Höllengespräch von dem
Ja.
Menschen, den ich nicht näher beschreiben möchte. Aber genau darum geht's doch. Ich habe es gerade gesagt. Ich kenne niemanden. Es geht um Investitionen. Es geht genau darum, Vorschusslorbeeren zu geben, so wie es jahrelang im Männerfußball systematische Investments und systematischen Markenaufbau gegeben hat.
Ja.
Und wie sollen das Frauen im Sport, die jahrelang genauso systematisch ausgeschlossen wurden, jetzt ohne Support schaffen?
Ja, geht nicht. Aber das ist ja, das ist, was ich auch in dem Video gesagt habe, das ist das, was mich auch so sauer macht, dass diese Diskussion mittlerweile so ignorant ist und so bequem, weil zum Beispiel jetzt im Frauenfußball viel passiert ist die letzten 2 Jahre, worüber ich total happy bin, weil die ein ganz wichtiger Vorreiter aktuell sind für andere Sportarten. Aber das ist auch immer so, dass ich dann so zurückgelehnt wird von solchen Männern, die du beschreibst, die dann so sagen, ihr habt doch jetzt schon alles, was ihr wollt. Ja, so nach dem Motto, es ist doch jetzt schon so viel passiert, jetzt reicht's doch auch mal so.
Also es würde mir reichen, wenn die Frau, die in der dritten Liga spielt, auch 10 Scheine im Monat verdient. Ja. Da bin ich happy, da lehne ich mich zurück.
Ja, und ich finde, natürlich kann man in vielen Sportarten noch nicht direkt von Equal Pay sprechen.
Nein, ich habe es noch gesagt, als ich es dachte. Ich check das schon.
Ja, aber wir müssen irgendwann davon sprechen. Natürlich geht das noch nicht jetzt, aber irgendwann müssen wir. Und der Weg dahin ist einfach wichtig, dass wir den gehen. Und man sieht doch anhand zum Beispiel der Zahlen, die beim Handball jetzt eingeschaltet haben, am Wochenende, am Halbfinalwochenende, am Finalwochenende. Man sieht doch, das sind über 5 Millionen Menschen, die eingeschaltet haben.
Ja.
Das Interesse ist da. Aber wir müssen eben trotzdem dem Frauensport die gleiche Präsenz oder die gleiche Plattform oder die gleiche Chance auf die Plattform geben, wie den Männern und nicht nur Skisport und Fußball.
Ja, Punkt. Mic drop.
Ja.
So, und ich hole jetzt nochmal deinen LinkedIn-Artikel zu diesem Thema raus. Du hast 4 Punkte nämlich rausgearbeitet, die dir besonders wichtig waren. Du hast gesagt, erstens, Free TV macht den Unterschied, haben wir gerade schon gesagt. Zweitens, eine öffentliche Debatte verstärkt die Wirkung.
Ja.
Drittens, Narrative verändern sich, wenn Leistung sichtbar wird.
Ja.
Und viertens, Identifikation braucht Präsenz. Hallo.
Ja, Lotti ist jetzt da.
Jetzt hat sie ihren Hund hier rausgeholt. Sag auch mal was. Oh Gott, darf ich ein Foto machen? I'm dying.
Ja, natürlich. Die legt sich jetzt schlafen.
Ich brauche auch einen Hund. Ja, good for her. Wo waren wir stehen geblieben?
4 Punkte für... Ja. Ich war jetzt nur noch irgendwie Narrative verändern die Präsenz am Ende.
Nee, jetzt hast du 3 und 4 zusammengebastelt. Narrative verändern sich, wenn Leistung sichtbar wird und Identifikation braucht Präsenz. Also im Grunde das, was wir gerade schon einmal durchgespult haben. Aber du hast es da nochmal so schön klar und sichtbar auf den Punkt gebracht.
Ja. Ja, es gehört, also natürlich ist Free TV das, was den Unterschied gemacht hat jetzt im Dezember, finde ich. Aber es gehört trotzdem noch ein bisschen mehr dazu, weil du natürlich auch zum Beispiel über Social Media oder über andere Plattformen dafür sorgen kannst, dass du diese Identifikation mit den Spielerinnen noch viel mehr verstärkst. Also wir haben zum Beispiel mit Emily Bölk eine Spielerin, die ist seit 6 Jahren oder so das Gesicht der Nationalmannschaft und die kennen auch viele. Aber du könntest diese Identifikation mit ihr als Vorbild für ganz viele junge Mädels noch so stark verstärken, wenn du es schaffen würdest, auch mal authentische Einblicke von ihr zu geben bei so einem Lehrgang. Das haben die zum Beispiel auch während dieser WM jetzt geschafft. Das wurde viel mehr gemacht, aber das war halt die letzten Jahre immer gar nichts. Ja. Und jetzt war es ein bisschen was und das hat schon gereicht, um junge Spielerinnen sich zum Beispiel ein Trikot kaufen. Ne, also ich habe wirklich auch in den Hallen gesehen, diese Identifikation mit den Spielerinnen ist da. Kathi Filter, die Teuterin, hat ein total starkes Turnier gespielt. Wie viele junge Mädels habe ich gesehen mit so einem Trikot?
Ist doch geil. Ich kenne es ja selber. Wenn jemand einfach, wenn ich irgendwo eine geile Frau sehe und vielleicht zieht die sich auch noch nice an oder sie ist einfach so smart wie niemand anders, da denke ich immer nur so, yes, yes. Es macht was mit einem. Es ist so.
Ja.
Hey und Jojo, ich breche jetzt die Regel. Normalerweise darfst du nämlich hier wie beim DFB-Pokal-Draw die nächste Kategorien ziehen, aber da ich deinen Einwurf ja kenne, möchte ich jetzt kurz diese Kategorie hier vorschieben, weil sie passt perfekt zu dem, worüber wir gerade sprechen.
Mhm.
Einerseits ist es natürlich Aufgabe des Verbands, der Medienanstalten oder der Medien an sich, die Plattform zu geben. Persönlich finde ich, es ist aber auch die Pflicht eines jeden Athleten und einer jeden Athletin, selber das war jetzt mein Lieblingsbeispiel vom Hockey immer. Wir sagen immer, ja, wir wollen und, wir, ne, und nicht mehr Randsport und so. Ganz viele haben geschlossene, private Instagram-Accounts.
Mhm.
Niemand macht dich zum Star. Du musst selber anfangen, die Fotos zu posten. Du musst selber anfangen, dich so zu benehmen wie eine öffentliche Person.
Ja.
Da finde ich, muss man einerseits diese Verantwortung auch wieder zurückspielen. Dann muss man das Spiel auch mitgehen. Und da hast du aber nämlich einen spannenden Ansatz, weil das ist gar nicht so einfach unbedingt. Warum?
Ja, also ich habe das Gefühl, im Teamsport ist es immer noch mehr verrufen als befürwortet, sich selbst zu vermarkten. Und da geht es, glaube ich, gar nicht darum, das so zu machen wie ich, dass man wirklich dann zum Creator wird. Also ich kann nur das Beispiel aus dem Frauenfußball wieder nehmen. Wie viele Spielerinnen aus der deutschen Nationalmannschaft haben mittlerweile Markenverträge, die sicherlich nicht nur entstanden sind, weil sie im Free-TV Fußball gespielt haben. Ne?
Of course.
Also die Followerzahlen von einer Jule Brandt, von einer Julia Gwin sind nach Turnieren so immens in die Höhe geschossen, weil der DFB es aber auch geschafft hat, wie ich schon gesagt habe, diese Identifikation auf deren Profilen, denen überhaupt eine Plattform zu geben, dass das überhaupt stattfinden kann. Mhm. Und das ist so ein immens wichtiger Punkt, den viele Athletinnen, finde ich, noch nicht als so wichtig ansehen, wie ich es schon seit 2 Jahren als wichtig ansehe. Und ich kann nur sagen, also aus dem Handball jetzt, als ich damit gestartet bin, gab es niemanden. Und ich war die, auf ja, die oft mit dem Finger gezeigt worden ist oder wo die Augen verdreht worden sind. Es gab schon Situationen, ich bin in die Halle reingelaufen und Leute haben Geräusche gemacht, haben sich über mich lustig gemacht, haben gelacht. Ist alles schon vorgekommen. Nur weil ich was anders mache als andere und meiner Meinung nach auch was ganz Wichtiges mache, nämlich dem Sport, der seit Jahren sich nicht modern präsentiert, endlich eine moderne Plattform zu geben.
Ein Gesicht zu geben einfach.
Ja, und ich finde es total wichtig und deswegen spreche ich da auch gerne immer öffentlich drüber, dass das noch viel mehr Sportlerinnen machen, weil sie dadurch einfach eine einzigartige Chance haben, sich zu präsentieren und vor allem auch sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, weil es im Sport als Frau ganz oft so ist, dass wir eben nicht von unserem Gehalt leben können.
Und ich musste da sofort an Alicia oder Alicia Schmidt denken, die ja eine der größten Creatorinnen der Welt inzwischen, glaube ich, ist. Ich glaube, die hat irgendwie 4 oder 5 Millionen, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, Follower allein auf Instagram. Und so natürlich ist das eine wunderschöne Frau, was natürlich diesem ganzen Creator-Dasein sicherlich auch hilft. Aber du weißt ja selber, wie geisteskrank anspruchsvoll das ist, jeden Tag zu posten, Trends zu scannen, im richtigen Moment dann den Trend nachzumachen, Content zu kreieren auch und immer mitzudenken, wo passt es jetzt gerade, was brauche ich, was kann mir helfen und so. Und dann bei der wurde ja auch dann immer gesagt, die wurde jetzt nur zu Olympia mitgenommen, weil sie eine Brand ist. Mhm. Aber checkt mal, also ich denke nicht, dass das im Sport tatsächlich so passiert, weil vor allem auch in der Leichtathletik, da gibt es Zahlen, da gibt es harte Fakten. Aber ne, allein, dass das ein Thema ist. Aber wie powerful. Ja. Make yourself a brand and see what can happen. So denke ich.
Ja.
Und auch hier hast du einen mega geilen LinkedIn-Artikel geschrieben und hier hast du 5 Punkte rausgeholt. Und ich habe das gelesen, ich war richtig so stolz auf dich, weil ich das so gut fand. Und ich selber hatte auch schon mal ein Thema damit. Ich wurde aus einem Job gekickt. Die Person hat mir öffentlich, also in mein Gesicht gesagt, du bist schlecht, du wirst niemals moderieren, bla bla bla. Und hintenrum habe ich daraus erfahren, dass die gesagt haben, wer sich so auf Social Media präsentiert, so ego-bezogen, das passt nicht zu unserem Sender.
Oh mein Gott!
Und das war dein erster Punkt. Social Media wird mit Ego verwechselt.
Ja!
Weil es in Wahrheit um Ownership geht.
Ja!
Es ist genau das, was du gesagt hast. It spoke to me. Nummer 2. Teamsport hat eine Kultur, in der Individualität lange bestraft wurde. Vor allem Frauen. 3. können sich den Luxus, kein Social Media, gar nicht leisten. Aber das denken wir halt noch nicht alle so.
Ja.
4. die Angst, belächelt zu werden, hält viele davon ab, Chancen zu nutzen. Safe. Und das verstehe ich auch. Es ist nicht einfach. Und Nummer 5 ist, ohne CreatorInnen entsteht keine neue Sportkultur. Und damit hast du 5 richtig wichtige Sachen gesagt.
Ja, und das verstehen viele nicht und verwechseln, glaube ich, auch Sport-Creator oft mit Lifestyle-Fashion-Creatern. Weil ich durchaus, und das sage ich auch immer gern dazu, ich kann verstehen, warum dieser Beruf teilweise etwas verrufen ist. Weil es durchaus Creator gibt, die keine Sinnfluencer sind, sage ich jetzt mal, sondern die halt nicht so wichtigen Content hochladen. Ich sag dann auch immer gern diese Dubai-Influencer, weißt du? Also die halt wirklich fragwürdige Dinge
weiß, was du meinst.
Machen. Aber ich finde, für den Sport und gerade für Sportarten, die noch nicht modern kommunizieren, sind Creator das Wichtigste mit aktuell.
Und es ist so spannend. Ich habe das letztens, ich weiß gar nicht mehr von wem, auf Insta auch gesehen, das war so ein Reel. Ich glaube, das war jemand, der bei Instagram gearbeitet hat. Der sagte, Fußballer sind eigentlich die schlechtesten Creator. Weil was die aktuell machen, die meisten, offensichtlich ist das hier über einen Kamm geschoren, die posten das Picture Perfect Magazinfoto vom Spieltag und sagen, another win in the bag. Yeah. Aber was Social Media ist, ist Inhalte zu schaffen, die der TV-Zuschauer oder der Fan, der eh immer nur das perfekte TV-Bild sieht, sonst nicht kriegt.
Ja.
Keine Ahnung, ob es eine No-Filming-Policy in der Kabine gibt, aber so nimm die mit in die Kabine, mach was vom Warm-up, sag, was du in deiner Tasche mitnimmst oder so. Gib einen Mehrwert. Und dieses Mehrwert geben ist das, was du sagst. Moderne Sprache auf eine moderne Kommunikationsart den Sport zu zeigen.
Ja. Ja, und das ist auch der Unterschied, finde ich, dann zwischen richtigen Athleten, die sich zu einer Brand gemacht haben, oder Creatern, die versuchen, im Sport Content zu createn. Ja. Weil natürlich kann ich jetzt auch morgens aufstehen und mein Krafttraining zeigen und abends noch zeigen, dass ich dann nochmal ins Handballtraining gehe, ne? Aber dann bin ich noch lange keine Brand. So, weil dann weiß meine Community, weiß noch lange nicht, was mein Lieblingsgetränk ist, weiß noch lange nicht, was ich sonst privat so gerne mache. Und natürlich muss man auch viel Privates preisgeben. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er zeigen möchte. Und ich glaube, ich bin jetzt ein Beispiel, das schon viel zeigt. Ich kann aber auch sagen, es gibt wirklich Bereiche in meinem Leben, da weiß niemand was drüber aus meiner Community, obwohl die wahrscheinlich denken, dass sie das alle wissen. Aber das ist mir persönlich auch wichtig, das immer noch mal zu sagen. Es gibt trotzdem noch Sachen, die niemand weiß. So.
Ja, klar. Gehört auch dazu. Und wie gesagt, das ist ja auch einer der Gründe, warum sich viele eben nicht so richtig trauen, weil man eben denkt, oh Gott, was muss ich jetzt alles preisgeben? Na, man kann das ja aber selber steuern.
Aber weißt du, was ich krass finde?
What?
Im Frauensport betrachte ich das immer noch anders als im Männersport. Und im Männersport, gerade in den Teamsportarten, kennst du da Spieler, die das so machen wie ich? Die aktiv im Profibereich spielen?
Ja, es gibt so einen Volleyballer.
Ja.
Dessen Namen ich nicht weiß.
Der auch Nationalmannschaft spielt.
Aber der hat auch eine Million oder irgendwie so. Ja, genau.
Der auch richtig geilen Content macht.
Der macht immer diese heftigen Übergänge.
Ja.
Er steht bei sich in der Küche und macht dann genau den Move und dann ist der Drop und er steht auf dem Feld. Das ist nice.
Ja.
Jetzt auch nicht so ein krasser Inhalt, um ehrlich zu sein, aber es ist schön anzugucken.
Das ist halt klassischer TikTok.
Ja, genau.
Schnell Content, aber Content, den du dir halt 3-4 Sekunden anguckst und dem dann folgst, weil das Video so krass ist. Aber der hat es halt auch geschafft, sich darüber noch eine Marke aufzubauen.
Ja.
Weil Volleyball ja jetzt auch nicht der Sport ist, der so mega viel Geld bringt.
No.
Aber wenn wir jetzt weiter gucken in den Fußball oder in den Handball, da gibt es im Profibereich einfach niemanden. Und ich kann jetzt nur das Beispiel nennen. Ich habe meinen Freund kennengelernt und der hat dann ungefähr nach einem halben, dreiviertel Jahr gesagt, ich möchte das eigentlich auch so machen wie du. Und ich bewundere das total, dass du das im Teamsport gemacht hast, weil ich traue mich das nicht so richtig, weil ich Angst habe.
Er spielt Handball auch.
Er spielt Handball auch in der ersten Liga. Und er hat es dann trotzdem gemacht.
Mhm.
Und das Ende der Geschichte ist halt, dass niemand was gesagt hat die ganze Zeit, aber er gemerkt hat, dass sich was verändert hat innerhalb der Mannschaft gegenüber ihm. Will ich gar nicht so viel zu sagen, auf jeden Fall.
Der Vibe einfach.
Ja, es wurde dann erst im besoffenen Kopf was zu ihm gesagt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch
weshalb... Also dann aber abwertend.
Nein, nicht abwertend, aber so nach dem Motto, finden sie nicht cool oder ist nicht das, was sie befürworten würden im Teamsport. Und das finde ich total schade, weil das ja wieder auch für dieses System oder das für das spricht, was ich vorhin in diesem LinkedIn-Beitrag geschrieben habe. Es bestraft eigentlich letztendlich Individualisierung und bestraft diejenigen, die sich neben dem Sport eine Brand, eine eigene Marke aufbauen wollen und nicht nach Hause gehen und auf der PlayStation zocken. Weißt du, weil im Handball in der ersten Liga kann man gut davon leben, muss dann nebenher nicht unbedingt was machen und kannst dir dann halt den Rest deines Tages schön frei gestalten. Und ich finde das so schade eigentlich, weil ich es so wichtig finde, dass das auch im Männersport gemacht wird, weil zum Beispiel im Fußball diese Blase ist so weit von der Realität entfernt. Wie cool wäre das, wenn es mal einen Fußballspieler gäbe, der diesen Alltag teilt, dass junge Spieler mal sehen, wie ist das eigentlich, wie viel Druck ist eigentlich in so einem Alltag? Das fände ich zum Beispiel, das wäre ein Mehrwert, den ich mir anschauen würde, den ich vielleicht auch irgendwann meinem Kind zeigen würde, weil ich finde, diese Fußballblase muss nicht da sein, wo sie jetzt ist, meiner Meinung nach, auch mit den Gehältern und so weiter. Trotzdem wäre es doch interessant zu wissen, was steckt da eigentlich hinter? Wie viel Disziplin braucht ein Fußballspieler? Kann der noch spazieren gehen in seiner Stadt? Oder schließt er sich einfach nur die restliche Zeit neben dem Training in der Wohnung ein, weil er sonst überall erkannt wird? Und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die ich als Creatorin interessant fände, die aber null Platz finden, weißt du?
Es rattert so ein bisschen gerade die ganze Zeit. Ich frage mich, ob ich auf irgendjemanden komme. Und dann ist ja aber so das Klassische halt.
Ja.
Vor allem Männer, da darf man halt nicht.
Da darfst du nicht rausstechen. Soft und wenn,
sein, da darfst du nicht.
Und wenn du rausstechen möchtest, dann nur, weil du der bist, der halt, ja, es ist jetzt so Klischee, aber 120 Kilo Hantelbank und der mit den dicksten Armen, weißt du, und der lauteste und der halt sich nichts sagen lässt und so. Also das ist auch wieder dieses klassische System eigentlich, was total traurig ist.
Cristiano macht doch einen Podcast, to be fair.
Ja, gut, aber der
und
hat
ich
halt...
ich dachte gerade noch, Fonzie Davis, der streamt ja auch viel.
Ja,
aber und das der hatte auch mit seiner Ex-Freundin einen YouTube-Channel. Also das war so ein bisschen.
Ja, aber das sind halt alles, oder das sind jetzt Beispiele, die halt so ein hohes Standing haben. Die haben ja nichts zu verlieren.
Die haben alles zu verlieren. Ah.
Echt?
Natürlich.
Ja, aber die verdienen doch, also die verdienen ja so, so unfassbar viel Geld.
Aber die Brand kann morgen vorbei sein. Du bist morgen gecancelt. Und die Tragweite, damit kann nicht jeder dann umgehen.
Das meinst ist du, ja, dass die gecancelt... Ja. Also ich finde, wir haben keine Cancel-Culture mehr. Und vor allem nicht bei Männersportlern. Siehe Jerome Boateng. Ja, ist doch so. Wie kann das sein, dass ein Jerome Boateng eine Doku bei... Also ich muss das jetzt hier auch so öffentlich sagen. Wie kann das sein, dass der eine Doku kriegt, die auch noch von Frauen gemacht worden ist? Also da, es kann ja scheinbar keine Cancel Culture geben, wenn sowas stattfindet. Und er auch noch...
Spannender Take.
Ja, und er auch noch... Also es ist offen, dass er beim FC Bayern hospitieren darf. Also come on, wie kann das überhaupt diskutiert werden? Ich finde das so krass.
Richtig spannender Take. Und offensichtlich wurde Jerome Boateng nicht gecancelt. Aber... ich glaube nicht, dass das grundsätzlich wahr ist.
Also ich verstehe deinen Gedankengang, dass die sehr viel zu verlieren haben. Und da, also ich glaube auch, dass da was dran ist. Aber ich glaube,
warum gibt es keinen öffentlich homosexuellen Profisportler yet?
Ja.
Weil die alle Angst haben, alles zu verlieren.
Ja.
Gecancelt zu werden.
Ja, aber da sind wir ja auch wieder bei diesem klassischen Bild der Männlichkeit, das im Sport herrscht. Und das ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt wieder mit Frauensport vergleiche, da ist der Einstieg als Frau um eine Brand zu werden, wahrscheinlich noch etwas leichter. Also ich hoffe,
oder das ungefährlicher.
Ist jetzt kein, genau, ungefährlicher, weil jetzt zum Beispiel Homosexualität im Frauensport ist so normal.
War zum immer Glück. Ein Safe Space, ja.
Genau, zum Glück. Und also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Aber schlimm, dass das Bild von Männlichkeit immer noch so herrscht im Sport, dass auch ja Spieler, die jetzt vielleicht nicht die extrovertiertesten sind, die lautesten sind, oftmals dann auch die sind, die im Mannschaftsgefüge nicht ganz oben stehen, ne? Obwohl sie auch wichtig sind.
Ja, wir haben noch viel zu tun.
Ja, nicht nur im Frauensport, aber vor allem im Frauensport.
Ja, stimmt. Wir machen mal weiter mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor uns. Du darfst die nächste Kategorie blind picken. Welche nimmst du?
Ja, die obere.
Da haben wir... Oh, ich bin gespannt. Den Head Coach.
Oh.
Das ist eine Person oder ein Gegenstand oder eine Tätigkeit oder was auch immer dir einfällt. Antworte kreativ und frei. Was dir in deinem Leben wie ein Head Coach, in deinem Leben wie ein Head Coach agiert. Vielleicht gibt es etwas, jemanden, der oder das dich aus einer bestimmten Situation geholt hat oder immer wieder da ist, wenn es schwer wird. Was ist dein Head Coach?
Also ich habe zwei Personen, die ich nennen würde. Einmal die Trainerin, die ich damals hatte, als ich die erste große Verletzung erlitten habe, die Fußverletzung. Mhm. Ildi Kobana ist das, die heute logischerweise nicht mehr meine Trainerin ist, aber mittlerweile würde ich sagen, eine meiner wichtigsten Ansprechpartnerinnen, wenn es darum geht, mir mal einen Rat einzuholen von jemandem, der schon ein bisschen älter ist zwar, aber immer mir was mitgeben kann, auch fürs Leben. Und mir damals in der Zeit, als ich mit Instagram und dem Ganzen gestartet habe, immer auch sehr Mut gemacht hat. Obwohl sie schon schön um die 60 war und immer gesagt hat, mach das, du bist dafür gemacht. Du hast da so viel Spaß schön dran. Lass dir von niemandem was einreden oder was sagen, dass du es lassen sollst. Und das von einer Trainerin, die über deiner Mannschaft steht, gesagt zu bekommen, ist so unfassbar viel wert.
Schön, ja.
Ja, deswegen würde ich sie auf jeden Fall nennen.
Mhm. Und die du auch bis heute kontaktierst für Themen jeglicher Art.
Schön. Ja, die bekommt auch in meinem, also mir war das sehr wichtig, in meinem Buch auch ein paar Gastbeiträge zu haben, unter anderem zum Beispiel auch von Merle, also dann zum Thema mentale Stärke. Aber ich wollte auch Ildi drin haben, so als anderen Blick nochmal auf mich, weil das ja total interessant ist, auch mal den Blick von einer ehemaligen Trainerin auf mich als Spielerin dann damals noch zu bekommen. Und heute ist es noch so, dass, also wir telefonieren relativ regelmäßig, weil ich sie einfach gern höre und weil ich sie unglaublich lieb gewonnen habe als Spielerin zwar, aber heute dann ja irgendwie als Head Coach immer noch.
Mega schön.
Ja.
Und die zweite Person?
Ja, es ist keine Person, es ist halt Lotti. Ich muss sie dann immer nennen, weil sie auch letztes Jahr, als dann meine depressive Phase so stark war, dafür gesorgt hat, dass ich rausgehen musste, dass ich noch irgendwie einen Alltag hatte und mir so die Freude an kleinen Dingen zurückgebracht hat. Und das ist so, wo ich halt immer noch so dankbar bin. Wenn ich sie jetzt auch hier sehe, bin ich einfach froh, dass die da schon da war, weil ich glaube, sonst wäre die Phase noch viel tiefer gewesen, als sie dann letztendlich war.
Spannend. Und wie sowas vermeintlich Kleines, wie ein Walk einfach um den Block, große Auswirkungen haben kann, ne?
Ja, frische Luft und einfach eine Runde spazieren gehen ohne Handy. Damals habe ich mein Handy auch nie mitgenommen. Das gibt einem so viel und gibt einem auch Zeit, über Dinge nachzudenken und lenkt vor allem ab. Weil wenn du sonst so zu Hause in deinem Bett oder auf dem Sofa so ein bisschen gefangen bist und dieser Antrieb für alles eigentlich fehlt und du dann mit deinem Hund rausgehst und der halt eine Freude daran hat, wenn du dem nur einen Ball wirfst und du dich totlachen musst, weil der irgendwie so süß ist, das ist halt so eine große Ablenkung, die einen dann immer so aus dem Alltag auch zurück oder rausgeholt hat.
Und auch so eine Verpflichtung, ne? Du musst für jemanden da sein, jemand braucht dich.
Ja.
Schön, das sind zwei gute Head Coaches. Vielen Dank.
Ja.
Und eine letzte Kategorie haben wir noch. Das ist das Shootout. Eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe.
Oh.
Ich sage immer Schnellfragenrunde, also ich müsste längst einen anderen Namen dafür haben, weil wir dann auch immer voll in die Tiefe gehen bei der Beantwortung der Fragen. Aber anyways, wir lassen es dabei. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Lieber auf Social unterwegs oder lieber auf dem Platz?
Auf Social.
Ja?
Ja, mittlerweile total. Also ich spiele ja gerade immer mal wieder so mit dem Gedanken, nochmal zu schauen, so zum Thema Handball oder nochmal so ein bisschen in der Halle.
Aktuelle Ex-Spielerin.
Genau.
Ja.
Aber es sind in den letzten Monaten immer wieder Sachen passiert, wo ich so gedacht habe, nee, das ist ein Zeichen, ich soll jetzt nicht in die Halle. Und also es passt irgendwas nicht. Aber ich weiß, dass mit meinem Job, den ich mittlerweile mache, professionell spielen super schwierig zu vereinbaren wäre. Und deswegen sage ich definitiv auf Social. Und da kann ich halt auch so viel für diesen Sport bewegen. Das ist, glaube ich, der richtige Platz für mich aktuell.
Schön.
Ja.
Bist du Team planen oder Team einfach ausprobieren?
Einfach ausprobieren, schon immer. Ich mag, also mein Freund ist so ein ganz extremer Planer. Der muss immer alles auf den Tag so strukturieren. Ich bin gar nicht so.
Lass mal gucken.
Ja.
Perfekt.
Ja. Yeah.
Aber schön. Lieber Insta oder TikTok oder Podcast?
Insta, so mein Zuhause. Also seit ja jetzt 2 Jahren ungefähr teile ich ja meinen Alltag da so sehr und so viel. Das ist einfach meine absolute Lieblingsplattform. TikTok ist mir zu viel Hate Speech. Ich bekomme immer gesagt, ich soll mehr TikTok machen und ich glaube auch, dass da wirklich viel Potenzial für den Handball ist. Aber ich,
und du so, die Leute sind mies.
Ja, also ich mag das einfach nicht, so viel mit diesem Hass konfrontiert zu sein.
Ja, wofür?
Ja, und Podcast haben wir schon drüber gesprochen. Muss ich nochmal angehen.
Bald wieder.
Ja.
Bald wieder.
Ja.
Zweiter Anlauf. Was ist deine besonderste Handballerinnerung?
Ich würde sagen, der Aufstieg in die zweite Liga 2024, weil ich dann die Saison zum Aufstieg hin nicht eigentlich jedes Spiel durchgespielt habe und das dann so wirklich zu erreichen, dieses Ziel, was man sich so gesetzt hat und das Gefühl hat, man ist wirklich auch ganz, ganz fester Teil davon. Das war ein ganz besonderes Gefühl, wofür ich sehr dankbar bin jetzt im Nachhinein.
Wer repräsentiert den deutschen Handball am besten?
Oh, das ist gemein. Ich kann ja jetzt nicht mich selbst nennen.
Du kannst sagen, was du möchtest. We love a confident queen.
Ja, aber es gibt ja niemanden sonst.
Naja, du kannst auch sagen Dominik Klein oder
ja.
Alfred Gislason, keine Ahnung. Oder du kannst sagen, dich selbst, weil du die Einzige bist, die wirklich pusht.
Also auf Social, ja, muss ich sagen, ich auf jeden Fall, weil ich würde sagen, ich einfach die Erste bin, die modern kommuniziert und auch Einblicke aus dem Sport zeigt, die sonst niemand zeigt. Und ansonsten, Also ich finde zum Beispiel, was du gerade genannt hast, ich finde, dass Dominik Klein wirklich ein Gesicht des deutschen Handballs auch ist, der sehr, sehr wichtig auch ist und der auch sehr viel für die jüngere Generation macht, was man nicht wegdenken darf. Ansonsten ist das wirklich sehr schwer, jetzt jemanden oder auch einen Verein oder so zu nennen, weil ja der Handball einfach sehr viel Nachholbedarf hat, was Digitalisierung und alles angeht. Deswegen fällt es mir da immer sehr schwer, was zu sagen.
Das ist in Ordnung.
Ja.
Und die letzte ist, was macht dir auf oder an Social am meisten Spaß?
Die Ehrlichkeit hinter meinen Postings. Also zu wissen, ich suche mir jetzt ein Thema raus und ich kann das ehrlich kommunizieren und das kommt es kommt gut an. Also ich weiß, ich muss mich nicht verstellen in einem Video, nur damit es gut ankommt oder ich dann irgendwie besonders gut aussehe oder so. Also diese Authentizität, die ich seit 2 Jahren auf dieser Plattform Instagram so leben darf, finde ich einfach total einzigartig und schön.
Gute Antwort, gefällt mir sehr gut.
Danke.
Wir kommen auch langsam aber sicher hier ans Ende unseres Gesprächs und wir müssen natürlich aber zumindest ganz kurz nochmal in die nahe Zukunft schauen. Wir nehmen das hier am 12. nämlich auf und am 15. beginnt ja schon die Handball-EM der Männer, die du natürlich verfolgen wirst mit allem, was du hast. Bist du auch vor Ort? Was ist da geplant?
Ja, also jetzt am 12. Januar in 2 Tagen fliege ich los nach Herning. Dann geht's los. Ich bin wieder mit Lidl da. Bin ja immer so das Gesicht der Social-Kampagnen von Lidl und darf dann ja so fast jedes Spiel begleiten und werde natürlich aber auch auf meinen Kanälen so viel wie möglich an Content produzieren und zeigen, was so in den Hallen in Dänemark abgeht. Und ich glaube, ich mache auch nochmal 3-4 Tage in Kopenhagen, weil ich dann so 3-4 Off-Days habe.
Ich noch nie.
Echt? Ja, ich auch nicht.
Mm-mm.
Und wir haben irgendwie 3 oder 4 Off-Days hintereinander. Ich glaube 3. Und dann bin ich sowieso schon da. Und letztes Jahr zu dieser Zeit bin ich dann immer zurückgeflogen, weißt du, weil ich trainieren musste oder spielen musste. Es gab sogar ein Spiel, da bin ich zurückgeflogen, bin 15.30 Uhr gelandet und 17.30 Uhr musste ich in der Halle sein. Also ultra crazy. Und ich bin so froh, dass ich jetzt wirklich sagen kann, hey, ich gehe jetzt einfach 3-4 Tage dann nach Kopenhagen und guck mir mal die Stadt an. Ja, und dann hoffe ich, dass Deutschland so weit wie möglich kommt. Der Turnierbaum ist ganz schön herausfordernd. Aber ich bin guter Dinge und freue mich einfach auf die Stimmung in Dänemark. Die ist nämlich immer echt schön.
Wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Was glaubst du, was die Deutschen reißen können?
Also wir haben seit Jahren ein sehr individuell, sehr gut aufgestelltes Team. Wir haben einen überragenden Torhüter mit Andy Wolf, der, glaube ich, auch sehr viele oder die meisten müssten ihn mittlerweile kennen.
Repräsentiert der ja auch den deutschen Handball am besten.
Der hätte auf jeden Fall die Möglichkeit, so viel zu machen.
Stimmt.
Weil der so eine riesige Präsenz hat. Aber ich denke, wird es wieder dasselbe Thema sein, dass man halt nicht zu sehr...
Der will sich nicht albern machen.
Ja, und das ist schade. Also come on, Andy Wolf. Mhm. Jetzt mal 2026 reinhauen. Wir haben mit hier Marco Grigic, ein Spieler, der jetzt letzte Saison bester Spieler der Liga geworden ist, der bisher aber unter dem Bundestrainer nicht so viel gespielt hat. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Mhm.
Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Chance, vor allem weil die Abwehr scheinbar, oder in den Testspielen hat man jetzt gesehen, die wurde nochmal verstärkt. Aber man muss natürlich sagen, dass die Konkurrenz nicht schläft mit Frankreich und Dänemark. Ich weiß nicht, Dänemark ist seit wie vielen 100 Spielen ungeschlagen.
Ja.
In Dänemark dann auch noch. Also ich glaube, das Halbfinale ist drin.
Mhm.
Und dann muss man schauen, wer sich da uns in den Weg stellt.
Spannend. Ich habe gestern Abend noch die Köster-Knorr-Doku auf ZDF geschaut, um mich hier ein bisschen einzustimmen hier in die Handball-Welt.
Ja.
Fand ich auch ganz nett. Auch 2 gute Typen kann ich noch als Empfehlung mit auf den Weg geben. Und zu guter Letzt müssen wir jetzt natürlich noch wissen, wie geht's für dich weiter? Also du willst dich voll konzentrieren auf Hosting. Wir haben jetzt ein paar Mal in Nebensätzen von deinem Buch gehört. Sag noch mal kurz, wann das rauskommen soll und worum es genau geht.
Ja, unsere Spielzeit ist jetzt, ist der Titel von meinem Buch. Und das erscheint am 28.06., also in ungefähr 6 Monaten.
Sehr konkret, ja.
Ja, und da geht es ja vor allem um Frauensport. Mentale Stärke ist ein großes Thema. Und meinen persönlichen Weg durch diese Handballwelt, durch die letzten Jahre und aber auch um... Ja, den Weg, den ich gegangen bin, um Creatorin oder die Brand zu werden, die ich heute bin. Und ich glaube, dass es so ein Buch im Frauensport noch nicht gegeben hat, weil viele ja eine klassische Biografie schreiben. Natürlich geht es in dem Buch auch um meinen Weg, aber ich habe auch sehr, sehr viele tolle Gastbeiträge, die Einblicke in den Frauensport geben werden. Also nicht nur aus dem Handball, sondern auch aus anderen Sportarten.
Schön.
Und ich glaube, da kann man sich wirklich ja drauf freuen. Ich freue mich auch ganz doll, weil heute ich habe, glaube ich, 10, 12 Kapitel und 10 davon gehen heute zur Lektorin. Also die sind schon fertig.
Aufregend, ja.
Ja, deswegen heute ist für mich sowieso so ein aufregender Tag. Aber
Daumen
ich freue mich
gedrückt.
Sehr. Danke.
Ja, wird gut.
Ja.
Vielleicht hast du ja Lust, eins über Team Lisa zu verlosen im Sommer. Dann können wir da noch ein bisschen die Werbetrommel rühren.
Ja.
Aber so oder so drücken wir dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass
Danke.
Du jetzt erstmal eine gute Zeit in Dänemark hast und dann das Buch natürlich ganz erfolgreich bist, wird. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für das schöne Gespräch. Hat mir ganz viel gegeben. Ich hoffe auch den ZuhörerInnen und dass wir helfen können, so den deutschen Handball zumindest ein bisschen weiter voranzubringen.
Ein bisschen, aber nur. Danke dir.
Wir stapeln tief.
Ja.
Gerne viel und weit und hoch hinaus.
Ja. Danke dir, dass ich hier sein durfte.
Jojo, alles Gute und bis ganz bald.
Danke.